온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 480. Wir beginnen mit einem Besuch in Huexca im mexikanischen Bundesstaat Morelos. Dort findet ein erbitterter Kampf um ein Gaskraftwerk statt, das zwar fertig gebaut, aber noch nicht in Betrieb ist. Während der mexikanische Präsident das Werk befürwortet, befürchten viele AnwohnerInnen Umweltschäden. Und dann ist auch noch vor einem Jahr ein Kraftwerkgegner ermordet worden. Das Leben für Transfrauen in Costa Rica ist gefährlich. Sie sind vielfacher Diskriminierung ausgesetzt. Einem Großteil von ihnen bleibt nichts anderes übrig, als ihren Körper auf der Straße zu verkaufen. Onda hat vor Ort mit AktivistInnen über die Situation von Transfrauen und Sexarbeit gesprochen. Und zum Schluss noch eine Buchempfehlung. Die Aktivistin von Jutta Blume. Die Autorin greift die aktuellen politischen Verhältnisse in Honduras auf und verwandelt sie in einen spannenden Kriminalroman. Eine spannende halbe Stunde wünschen wir vom Onda Info. Und noch einen Hinweis in eigener Sache. Wir haben eine Umfrage vorbereitet und würden uns freuen, wenn ihr daran teilnehmt. Es geht ganz schnell. Und zwar hätten wir gerne euer Feedback zu unserer neuen Webseite und zu unserem Programm und alles Mögliche. Die Umfrage findet ihr auf unserer Webseite unter dem Stichwort NutzerInnenfeedback 2020 oder bei der Suchmaschine eurer Wahl unter NPLA 2020. Vielen Dank.
Onda Info? Nachrichten.
Costa Rica. Am Morgen des 24. Februar wurde der indigene Anführer Jerry Rivera im indigenen Territorium im Süden Costa Ricas ermordet. Die Täter sind unbekannt. Allerdings hat es seit Mitte Februar verstärkte Spannungen zwischen Indigenen und Nicht-Indigenen in der Region gegeben. Hintergrund ist ein Landkonflikt. Das Land im Gebiet Teraba gehört rechtlich gesehen den indigenen Bröran. Es kommt jedoch immer wieder zu Verletzungen dieses Rechts durch Nicht-Indigene, die illegal das Land besetzen. Da die Behörden bislang untätig blieben, haben die Indigenen am 22. Februar versucht, Nicht-Indigene von ihrem Land zu vertreiben. Daraufhin soll es zum Einsatz von Schusswaffen durch Nicht-Indigene und Drohungen gegenüber Indigenen gekommen sein. Die Polizei wurde alarmiert, reagierte jedoch laut der Umweltvereinigung FECON nicht auf diese Warnungen und unternahm keinerlei Schutzmaßnahmen. Am Morgen des 24. Februar schließlich wurde der indigene Anführer Jerry Rivera ermordet. Diese Tat ereignete sich nur knapp ein Jahr nach der Ermordung des indigenen Anführers der Bribri, Sergio Rojas, in Salitre. Wie Rojas setzte sich auch Rivera dafür ein, dass die Landrechte der indigenen Bevölkerung in Costa Rica anerkannt werden.
Vor einem Jahr, am 20. Februar 2019, wird im Dorf Amilcingo im mexikanischen Bundesstaat Morelos ein Aktivist ermordet. Samir Flores, gerade 35 Jahre alt, indigener Bauer, Familienvater, Moderator im lokalen Community-Radio. Und der prominenteste Gegner eines Megaprojektes in der Region. Das Verbrechen sorgt für einen Aufschrei. In Mexiko und darüber hinaus. BBC, El País und Co. berichten. Samirs Witwe Liliana Vázquez schildert die Tat.
Es war früh am Morgen, wir haben noch geschlafen. Die Mörder haben an der Tür geklingelt. Samias Mutter ist dann raus. Ihr haben sie gesagt, sie wollten in unserem Community-Radio Sendezeit kaufen. Samir ist dann hinausgegangen. Dann haben wir Schüsse gehört. Wir haben keine Ahnung, wer das war und wie viele. Die Staatsanwaltschaft kam nur einmal, Tage nach dem Mord. Sie hatten auch kein Interesse, die Tat überhaupt aufzuklären.
Die Situation ist im Februar 2019 aufgeheizt. Der neue Präsident Mexikos, Andrés Manuel López Obrador, kurz AMLO, erst gut 2 Monate im Amt, will einen Politikwechsel, die Korruption bekämpfen, mehr im Interesse der Menschen regieren. Um zu entscheiden, ob umstrittene Infrastrukturprojekte nun durchgeführt werden sollen oder nicht, organisiert seine Morena-Partei sogenannte Consultas Populares, umstrittene, weil rechtlich nicht legitimierte BürgerInnenbefragungen. Für den 23. und 24. Februar 2019 sollen die Menschen im Einzugsbereich des Gaskraftwerkes Huesca abstimmen. Samir Flores trommelt im Radio für ein Nein zu Huesca, legt sich auf einer Diskussionsveranstaltung mit AMLOs Gesandten Hugo Eric Flores an. Zwei Tage später ist Samir tot. Die Staatsanwaltschaft ermittelt nur halbherzig, Verhaftungen bis heute Fehlanzeige. Februar 2020. Das Gaskraftwerk von Huesca ist längst fertig. Die Inbetriebnahme aber haben die Gemeinden bis heute verhindert. Die Gründe gegen das Projekt sind vielfältig. Eine Gruppe von Kleinbauern harrt seit vielen Monaten in einem kleinen Protestcamp am Cuautla-Fluss aus. Hier soll dem Fluss Kühlwasser abgezweigt werden. Die Rohre liegen längst in der Erde, die letzten 50 Meter haben die Bauern aber verhindert. Virginia Valencia Oliva sieht sich durch das Kraftwerk in ihrer Existenz bedroht.
Wir bauen hier unterhalb Mais, Bohnen und Zuckerrohr an. Ohne sauberes Wasser wächst der Mais nicht gut. Das Zuckerrohr verliert seinen Saft. Deswegen sind wir hier auf dem Planton, um zu verhindern, dass das Kraftwerk mit dem Fluss verbunden wird.
26 Gemeinden wehren sich gegen den Anschluss. Wissenschaftler wie Universitätsprofessor Antonio Sarmiento Galán haben ihnen bestätigt, dass das Kühlwasser nicht zu 100% zurückgeleitet, dass es den Fluss erhitzen wird und dass dem Wasser die Nährstoffe und der Sauerstoff entzogen und stattdessen Chemikalien hinzugefügt werden. Der Lebensquell der indigenen Bauerngemeinden ist in Gefahr. Der größte Risikofaktor ist aber das Gas. Um nach Huesca zu gelangen, wird es direkt am Vulkan Popocatépetl vorbeigepumpt. Für Professor Antonio Sarmiento Galán ist das Wahnsinn.
Die Vulkane beben ständig, auch wenn wir es nicht merken. Es gibt keine Schweißnähte, die diese Mikrobeben sicher aushalten würden. Dort, wo Anliegergemeinden protestieren, hat man die Pipeline einfach umgeleitet, in 90-Grad-Winkeln. Das ist sehr gefährlich. Es gibt keine Sicherheit, dass die Pipeline das aushalten wird.
Seit Juni 2019 hat auch die Gaspipeline keine Genehmigung mehr. Die Gegner konnten nachweisen, dass die Betreibergesellschaft die ursprünglichen Sicherheitsstudien manipuliert hatte. Ein Richter legte die Genehmigung so lange auf Eis, bis die Betriebssicherheit zweifelsfrei geklärt ist. Pläne für das Großvorhaben Proyecto Integral Morelos gibt es schon seit den 90er Jahren. Erdgas soll rund um den Vulkan Popocatépetl zukünftige Industrieparks mit Strom und Prozesswärme versorgen. Ein zentraler Baustein, ein 1,2 Gigawatt Gaskraftwerk in der 1000-Seelen-Gemeinde Huesca. Für Jesus Corona Damian, Bürgermeister der Großstadt Cuautla und ein Parteifreund von AMLO, ist das Projekt ein Segen.
Das Projekt ist gut für die Gegend. Wir müssen Strom teuer bezahlen. Wir erklären den Menschen, dass wir viel Wachstum und Jobs bekommen. Das Projekt ist wichtig für Cuautla und für Morelos.
Doch das Proyecto Integral Morelos mit seinem Gaskraftwerk in Huesca ist ein Megaprojekt von oben. Beschlossen noch von Ex-Präsident Felipe Calderón. Betroffene Gemeinden wurden nicht einmal informiert. Von den Plänen des Gaskraftwerks erfuhren die AnwohnerInnen erst, als in Huesca die Bautrupps anrückten. 2012 war das. Der Beginn des Widerstands und der Beginn der Repression, inklusive Verhaftungen, Drohungen, Prozesslawinen. Typisch für Megaprojekte in Mexiko, sagt Professor Antonio Sarmiento Galán.
Es wird immer über die Köpfe der Leute hinweg entschieden. Man verspricht ihnen das Blaue vom Himmel. Es wird gelogen, es wird gedroht. Die Politiker verantworten hier nichts. Sie müssen sich keine Sorgen darüber machen, zur Rechenschaft gezogen zu werden.
Und Präsident López Obrador? Der hatte noch im Wahlkampf das Projekt abgelehnt, sich auf die Seite der Gemeinden gestellt. Nach der Wahl dann modifizierte er seine Haltung. Nun sollte die BürgerInnenbefragung Klarheit schaffen. Anfang 2019 erklärt er, man könne das fertige Projekt doch nicht einfach einstampfen. Am Ende entfallen knapp 60% von gut 50.000 Stimmen auf ein Ja zum Projekt. AMLOs Reaktion?
Wir sind froh, dass wir die Abstimmung durchführen konnten, in einem Ambiente großer Polarisierung, wo sich Gemeinden gegen das Projekt stemmen. Das Projekt wurde von der Vorgängerregierung beschlossen und gebaut und heute müssen wir damit umgehen. Das hat 25 Milliarden Pesos gekostet, ist so gut wie fertig und es darf sich doch nicht in Schrott verwandeln.
Quatsch, entgegnet Professor Antonio Sarmiento Galán.
AMLO haben sie betrogen. Auch damit, dass Mexiko 20 Milliarden Pesos bezahlen müsse, wenn das Projekt nicht an den Start geht. Das ist nicht ausgemacht. Mexiko hat bislang nicht viel investiert. Hier haben vor allem die Unternehmen investiert.
Es ist wohl eher der Druck, den diese Firmen auf die Politik ausüben. Vor allem die spanischen Unternehmen Abengoa, Elecnor und Anagas wollen hier viel Geld verdienen. Die Aktivistin Samantha Sessa, die Samirs Familie und die Gemeinden in ihrem Kampf unterstützt, betont denn auch, Entwicklung, wie von der Politik versprochen, bringt das Megaprojekt den Gemeinden mit Sicherheit nicht.
Welche Art von Entwicklung wollen wir denn und für wen? Wenn Großunternehmen kommen, um das Land zu industrialisieren und Umweltzerstörung bringen, dann ist das keine Entwicklung für uns. Wir fordern Unterstützung für ländliche Regionen, Respekt für unsere Lebensweise, eine Politik, die den Menschen, nicht den Firmen dient. Entwicklung heißt, die Bauern zu unterstützen, gutes Saatgut bereitzustellen, kleine Geschäfte und den Vertrieb von lokalen Erzeugnissen zu fördern, in Schulen und Gesundheit zu investieren. Das ist für uns Entwicklung.
Das Leben für Transfrauen in Costa Rica ist gefährlich. Wie in anderen Teilen der Welt sind sie vielfacher Diskriminierung ausgesetzt. Einem Großteil der Transfrauen bleibt nichts anderes übrig, als ihren Körper auf der Straße zu verkaufen. Oft hängt dies damit zusammen, dass Transfrauen über geringere Schulabschlüsse und kaum soziale Auffangnetze verfügen. Sie werden von ihren Familien verstoßen und von der Gesellschaft als abnormal dargestellt. Eine Studie des Gesundheitsministeriums von 2018 besagt zudem, dass jede vierte Transfrau in dem mittelamerikanischen Land HIV-positiv ist. Onda hat vor Ort mit Aktivistinnen über die Situation von Transfrauen und Sexarbeit gesprochen.
Hola, hola, mi nombre es Dayana Hernández, soy presidente y cofundadora de la Asociación Transvida, única de y para personas trans en el país.
Dayana ist Transaktivistin. 2009 gründete sie mit einer Gruppe von 5 weiteren Transfrauen den Verein Transvida, der heute Anlaufstelle für mehr als 100 Transpersonen ist. Der Verein wurde gegründet, um das Überleben zu sichern, erzählt Dayana.
Porque las personas trans no nos protege nadie, porque la ley dice, Lina, pues ustedes son hombres. Y los hombres dicen, no, usted no es un hombre, usted es una mujer. Entonces, al final de cuentas, todo el mundo se tira la pelota.
Wir Transfrauen wurden von keiner Seite her geschützt. Von Seiten der Justiz hieß es, ihr seid Männer. Und die Männer sagten, ihr seid Frauen. Also wurde sich die Verantwortung in den öffentlichen Institutionen gegenseitig zugeschoben. Niemand wollte sich für uns einsetzen. Also gingen wir zum Nationalen Fraueninstitut und forderten ein, dass sie uns Transfrauen offiziell als Frauen anerkennen. Warum? Weil wir so, wenn wir von einem Mann geschlagen werden, zur Polizei gehen können, um diese Gewalt anzuzeigen. Wir brauchen eine offizielle Bestätigung, dass wir Frauen sind und somit Zugang zu bestimmten Rechten bekommen. Schätzungen zufolge zählt sich rund 1% der Bevölkerung Costa Ricas zur Gruppe der Transpersonen. Personen, die sich nicht mit ihrem biologisch zugeschriebenen Geschlecht identifizieren. Für viele Jahre waren Transpersonen quasi unsichtbar. Sexarbeit ist bis heute für viele die einzig mögliche Einnahmequelle. Dayana selbst verkaufte mehr als 15 Jahre ihren Körper auf den Straßen der Hauptstadt San José. Die heute 35-Jährige verließ nach der Grundschule aufgrund von Mobbing die Schule und auch von Seiten ihrer Familie bekam sie keinerlei Unterstützung. Sexarbeit ist für sie aber keine Arbeit wie jede andere. Für sie ist sie immer mit Ausbeutung verbunden.
Para nosotros las mujeres trans no puede ser un trabajo. Un lugar donde yo salgo, una esquina en la noche, donde llueve y me mojo.
Ein Ort, an dem ich nachts an einer Ecke stehe, nass werde, wenn es regnet. Es keine Toiletten, keine soziale Absicherung, kein festes Gehalt und erst recht keine Garantie für meine eigene Unversehrtheit gibt. Ein solcher Ort kann einfach nicht als Arbeit angesehen werden. Es ist Ausbeutung. Ich bin gezwungen, nicht nur meinen Körper, sondern auch meine Gesundheit und meine Würde zu verkaufen. An eine Person mit Geld. Und diese sagt mir dann, ich will kein Kondom benutzen und stellt Forderungen. Das ist Gewalt, das ist Diskriminierung. Und aus diesen Gründen sprechen wir in unserer Organisation nicht über Arbeit, sondern über sexuelle Ausbeutung.
Con mi organización no hablamos de trabajo sexual, hablamos de comercio sexual, explotación sexual.
Mujer con la dignidad rebelde, dime dónde está, dónde se esconde toda tu gente. Aquella que dejaron olvidada en las calles, de frío y de noche en las zonas marginales, del campo, del valle o de la ciudad, las mujeres agredidas por el sistema letal.
Doch es gibt auch andere Meinungen, wenn es um das Thema Sexarbeit geht. Die Organisation La Sala veröffentlichte 2017 eine Studie, in der sie die mehrfache Diskriminierung von Sexarbeiterinnen herausarbeitete. Zum einen, weil sie als Frauen in einer patriarchalen Gesellschaft strukturell diskriminiert werden, und zum anderen ist ihre Tätigkeit nicht als offizielle Arbeit anerkannt, wodurch sie keinen Zugang zu sozialen Absicherungen und Schutz vor Gewalt haben. Bei Transfrauen sei die Diskriminierung noch durch ihre Geschlechtsidentität verstärkt, da sie oft weder als Frauen noch als Männer wahrgenommen werden. Jovet Barrantes der Organisation La Sala und selbst Sexarbeiterin setzt sich deswegen für die Legalisierung von Sexarbeit ein.
Wir haben ein Recht auf Gesundheit. Wir existieren schließlich nicht nur hüftabwärts. Wir fordern unsere Rechte auf Sozialversicherung und Rente ein. Nur weil wir Sexarbeiterinnen sind, heißt das noch lange nicht, dass wir keine Frauen mehr sind. Wir sind Töchter, Schwestern, Tanten und wir sind Freundinnen. Wir brauchen die Absicherung unserer Rechte wie jede andere Frau auch.
Somos mujeres también.
Hacerse mujer, sentirse mujer, nombrarse mujer, ser mujer, ser mujer.
Trotz unterschiedlicher Auffassungen über die Sexarbeit haben doch beide Organisationen das Ziel, die Situation der Personen, die ihren Körper auf der Straße verkaufen, zu verbessern und die Rechte dieser Personen anzuerkennen. Seit 2016 arbeiten die Organisationen auch an gemeinsamen Projekten. Sie verteilen kostenlos Kondome an die SexarbeiterInnen und klären sie über ihre Rechte auf. Zudem hat sich das Angebot Transvidas in der Unterstützung von Transpersonen seit 2009 stark ausgeweitet. Sicherheit, Gesundheit und Bildung sind die drei Hauptthemen des Vereins. Dies versuchen sie durch eine politische Einflussnahme durchzusetzen. Diana selbst stellte sich bei der Wahl 2018 als Abgeordnete für die linke Partei Vamos auf, verfehlte die Kandidatur jedoch knapp. Und auch auf institutioneller Ebene gibt es Bewegung.
El tener tu cédula, el que te lo cambien en el registro, el que puedas los baños inclusivos, baños negros.
Du kannst deinen Namen im Ausweis ändern lassen. Es gibt genderneutrale Toiletten in den Schulen und die Kinder dürfen die Uniform tragen, die sie tragen möchten. Mit all diesen Änderungen wurden rechtliche Zugänge für Transpersonen geschaffen. Jetzt geht es darum, auch real etwas zu verändern.
Ahora la lucha es la inserción real, ¿verdad? Lograr estar en los mismos espacios que están todas las personas en las mismas condiciones, por decirlo de alguna manera.
Durch den unermüdlichen Aktivismus der LGBT-Bewegung kommt es langsam zu einem Paradigmenwechsel. 2018 wurden in Costa Rica zwei wichtige Gesetze erlassen. Einmal die Namensänderung im Ausweis. Transpersonen können nun eine Änderung ihres Vornamens beantragen, ohne dabei vorweisen zu müssen, dass sie eine physische Geschlechtsangleichung haben vornehmen lassen. Außerdem werden seit 2018 Hormonbehandlungen für den Transitionsprozess zur Geschlechtsangleichung von der kostarikanischen Sozialversicherung übernommen. Ein Anfang ist gemacht. Bis zur echter Gleichstellung ist aber noch viel zu tun.
Ahora sí, medir el tema de la educación, cuántas personas trans insertas en, ¿verdad? En los centros de educación, en la parte laboral, cuánta gente trans, cuánto porcentaje trans.
Wir müssen messen, wie viele Transpersonen an Bildungsprogrammen teilnehmen und wie viele in Unternehmen arbeiten. Aber damit müssen wir noch 5 bis 10 Jahre warten. Ich halte es für möglich, dass es in 5 Jahren eine Quote für Transpersonen in öffentlichen Institutionen und Unternehmen geben wird. Sie müssen das Thema Trans auf ihre Agenda setzen und dafür sorgen, dass ihre Institution ein Raum frei von Stigmatisierung wird. Und hoffentlich werden Menschen dann aufgrund ihrer Fähigkeiten eingestellt.
Opten por emplear a las personas por sus capacidades.
La lucha en las calles a veces es salvadora, pero para el hombre somos esclavas o servidoras. Machos de izquierda que pretenden limitar lo que se hace o no se hace para su gusto calmar. Si quieres pedir servicio, yo te paso lista de precios. Si quieres jugar de listo, te equivocas con mi cuerpo.
Und jetzt kommt eine Onda-Buchempfehlung. Wir waren für euch bei einer Lesung. Jutta Blume liest aus ihrem Buch Die Aktivistin. Honduras 2019. Die Autorin greift die realen politischen Verhältnisse auf und verwandelt sie in einen hochspannenden Kriminalroman. Triunfo ist ein Ort an der Küste Honduras. Hier leben vor allem die indigenen Garifuna. Jetzt soll dieser Ort in eine sogenannte Modellstadt verwandelt werden. Den Ort gibt es wirklich. Triunfo als Modellstadt ist fiktiv. Aber gibt es diese Modellstätte wirklich? Steffi Wassermann, die die kleine Buchlesung moderiert, erklärt.
Dass da sehr viele konkrete Bezüge auch zur politischen Realität und auch zu real existierenden Konflikten, Personen und so weiter eingebaut immer wieder. Ne? Und gerade diese Modellstadt, also einen eigenen Staat im Staat sozusagen, wo die Unternehmen eben regieren, so weit ist es bisher noch nicht gekommen, glücklicherweise. Ne? Aber die gesetzliche Grundlage ist dafür geschaffen.
Im Buch ist die kleine Garifuna-Gemeinde der Modellstadt im Weg. Seitdem überschlagen sich die Ereignisse. Die Perspektive und Geschichte von drei ProtagonistInnen fließen schließlich zu einem Plot zusammen. Ulrich arbeitete als Entwicklungshelfer in Honduras und kommt jetzt zurück, um seine Romanze von damals zu überraschen. Ihr hört die Perspektive von Ulrich. 29.05.2019 auf dem Weg nach Triunfo. Jutta Blume liest aus ihrem Buch.
Durch die Verbreiterung der Straße waren die Hütten und Werkstätten, die einst hinter Bäumen versteckt gewesen waren, direkt an ihren Rand gerückt. Barfüßige Kinder holten sich auf dem erhitzten Asphalt Brandblasen an den Fußsohlen. Ein Stück weiter waren nur noch frische Pflanzungen von Ölpalmen zu sehen. Finanziert aus Mitteln der Zentralamerikanischen Bank für Wirtschaftsintegration, priesen die Schilder am Straßenrand. Bald würde vergessen sein, dass auch hier einmal Häuser gestanden hatten. Häuser, in denen Menschen gelebt hatten. Er drehte das Radio lauter. Ulrich hasste Reggaeton. Aber die Musik versetzte ihn in der Zeit zurück und ließ sein Herz aufgeregt pochen. 2 Wochen war es her, dass er sein Ticket nach Honduras gekauft hatte. Vielleicht war es eine Schnapsidee, ein dummer Fehler, begangen nach einem Mojito zu viel in seiner Stammkneipe. Hatten sie dort ein falsches Lied gespielt, das ihn sentimental gemacht hatte? Ein Kollege hatte davon geredet, seinen nächsten Urlaub in Kolumbien zu verbringen, wo er einmal in einem Straßenkinderprojekt gearbeitet hatte. Er wollte sehen, was aus seinem ehemaligen Schützling geworden war. Ralf hatte ein Helfersyndrom und damit war er nicht allein in Ulrichs Freundeskreis. Gepaart mit einem Mangel an professioneller Distanz konnte das manchmal anstrengend sein. Ulrich hatte kein Problem mit professioneller Distanz. Nun ja, die Sache mit Jessica stand auf einem anderen Blatt. Die hatte aber nichts mit einem Helfersyndrom zu tun. Es war eine Art Unfall gewesen, so wie eben immer genau die Dinge geschahen, die nicht sein durften. Und jetzt war da dieser Gedanke, dass es vielleicht kein Unfall gewesen war.
Jessica, eine aus Triunfo stammende Garifuna, Aktivistin, Mutter 2 Kinder und seit einigen Wochen verschwunden. Jessica, 2 Monate vorher.
Du hörst sofort auf, vor meinem Haus herumzulungern. Und das ist das einzige Mal, dass ich das halbwegs höflich sage. Also verschwinde und lass dich nie wieder blicken. Und komm bloß nicht auf die Idee, mir stattdessen einen deiner Kollegen zu schicken. Jessica brüllte den Mann in dem Pickup an, wie sie manchmal Hunde anbrüllte, die sich ihr knurrend in den Weg stellten. Wie bei den Straßenkötern schrie sie auch jetzt über ihre eigene Angst hinweg. Es war bereits das dritte Mal innerhalb kurzer Zeit, dass der Pickup vor ihrem Haus stand. Als sie ihn zum ersten Mal bemerkt hatte, war er schnell davongefahren, als sie aus dem Haus trat. Zu schnell, um zu sehen, ob das Fahrzeug ein Nummernschild hatte. Inzwischen wusste sie, dass es keins hatte. Alles andere hätte sie auch gewundert. Beim zweiten ungebetenen Besuch hatte der Fahrer sich nicht mehr so schnell vertreiben lassen. Er machte in aller Seelenruhe ein Foto von ihr. Erst als sie ihr Telefon hervorholte und Juancito anrief, ließ er den Motor an und entfernte sich langsam. Sie konnte den Sicario vor ihrem Haus nicht länger dulden. Er würde immer frecher werden, es sich am Ende auf ihrer Terrasse oder in ihrem Wohnzimmer gemütlich machen. Jessica musste zugeben, dass Typen wie dieser goldbezahnte Sicario Gewaltfantasien in ihr auslösten. Sie hätte versuchen können, nach der Pistole zu greifen und dem Arschloch die Kugel in den Kopf zu jagen, die er für sie bestimmt hatte. Das wäre Notwehr. Aber sie wusste, dass die honduranischen Gerichte eine politische Aktivistin nicht mit Notwehr davonkommen lassen würden. Eine solche Gelegenheit, eine wie sie hinter Gitter zu bringen, würde man sich hierzulande nicht nehmen lassen. Es hatten schon andere jahrelang unschuldig im Knast geschmort, ohne dass sie überhaupt eine Waffe angefasst hatten. Aber abgesehen davon, dass so ein Killer wahrscheinlich ganz gute Reflexe hatte und schneller nach seiner Waffe greifen konnte als sie, löste Jessica das Problem ja nicht dadurch, dass sie einen bezahlten Killer um die Ecke brachte. Es bedurfte eines intelligenten Plans B. Und sie hatte bereits eine Idee.
Was der Plan B ist, verraten wir euch natürlich nicht. Aber wir stellen euch noch eine dritte Person vor. Eine US-amerikanische Politikerin. Amaris Wainwright. Wir sind jetzt wieder Anfang Mai, zur gleichen Zeit, wo Ulrich in Triunfo ankommt.
Amaris Wainwright versicherte sich, dass Fenster und Terrassentüren geschlossen waren, stellte die Klimaanlage auf 22 Grad und griff nach Aktenkoffer und Handtasche. Zum Glück waren es nur wenige Schritte von ihrer Villa im La Rubella Beach und Golf Resort bis zum Auto. Dass viele Menschen das Ausmaß ihrer Macht nicht kannten, störte Amaris wenig. Wer nicht nach seiner täglichen Portion Ruhm lechzte, konnte sich viel besser auf die Politik konzentrieren. Gerade in der Ära eines Präsidenten, der den Charme eines Trampeltiers hatte, war es besser, sich einen sicheren Platz auf der Hinterbank zu erhalten. Sie kannte das politische Geschäft seit Jahrzehnten, was ihr nicht zuletzt einen Sitz im Komitee für die beste Praxis eingebracht hatte. Das Komitee, bestehend aus Führungspersönlichkeiten von anerkannter Ehrenhaftigkeit und internationalem Ansehen, war keine demokratische Veranstaltung. Es wurde vom honduranischen Präsidenten eingesetzt und bestand daher aus Personen, die ihm politisch genehm waren, aber nach außen als unabhängige Experten erschienen. Es durfte die Gesetze und Verwaltungsstrukturen der Sonderentwicklungszonen erarbeiten. Ein Riesenschritt zu neuen Modellen der Staatlichkeit, wenn nicht sogar der Poststaatlichkeit, hingegen die Visionäre. Ob Staatlichkeit oder Poststaatlichkeit, es war wichtig, das Neue auf das Fundament konservativer Werte zu stellen. Und das sah Amaris als ihre Aufgabe an.
Und dann gibt es einen Bombenanschlag. Die Mitglieder des Komitees, unter ihnen Amaris Wainwright, sind anwesend. Unter den Toten zwei Journalisten. Es folgt Repression auf die Organisation der Garifuna. Ulrich wird in die Ereignisse verwickelt, während Jessica weiterhin verschwunden ist, beziehungsweise ihren Plan verfolgt. 400 spannende Seiten. Die Aktivistin von Jutta Blume, erschienen im Graphit Verlag. Viel Spaß beim Lesen wünscht euch das Onda-Info.
In der Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.